Das ist die Weiterbildungsshow Marketing mit besseren Resultaten. Präsentiert von dem Mann, den viele als den besten Marketing-Experten des deutschen Sprachraums bezeichnen. Alex S. Rusch.
Hallo, hier ist Alex Rusch. Der Titel von dieser Folge lautet: Wie man Audio im Marketing richtig einsetzt. Ich bin ja bekanntlich ein Hörbuchverleger seit 1994 und somit bin ich seit 1994 im Regieraum und habe Regie geführt für Hörbücher. Dadurch war mir natürlich Audio immer wichtig, die gute Audioqualität, dass es gut klingt, dass die Akustik gut ist. Und im Marketing ist es genau auch so mit Audios, die man einsetzt auf Websites, Audios, die man auf Info-CDs hat und auch der Ton in Videos. Wenn Sie sich ein Video anschauen, zum Beispiel auf YouTube, ist Ihnen vielleicht gar nicht bewusst, dass die Qualität des Audios darüber entscheidet, ob jemand ein Video gut findet oder nicht. Vor einiger Zeit war unser Tonmeister Simon Tanner einmal VIP-Gastexperte in der monatlichen Telefonkonferenz des Alex Rusch Inner Circles und des Mehr ist möglich Intensivprogramms. Und die Teilnehmer fanden es sehr spannend, einmal einen Blick werfen zu können hinter die Kulissen. Simon Tanner produziert einerseits für uns Hörbücher, aber was er auch produziert, sind unsere Mitglieder-CDs und auch unsere Marketing-Podcasts. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Standard, was die Qualität betrifft. Wir nehmen nicht einfach nur die Interviews so und stellen die online, sondern alles wird sorgfältig nachbearbeitet. Es werden die Ös entfernt, es werden Versprecher rausgenommen, es werden Wortverdopplungen rausgenommen. Das Audio wird angeglichen, wenn es zwei Gäste sind, damit es gleich laut klingt und so weiter. Das ist eben die Rouge-Qualität. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie nun sehr interessiert sein werden, wer macht das für uns, wie macht er es und was kann man von ihm lernen. Jetzt kommt also Simon Tanner, unser VIP-Gastexperte von dieser Folge, die er dann auch noch selber schneiden wird. Hallo Herr Tanner.
Ja, guten Tag Herr Rusch, wie geht es Ihnen?
Gut, gut. Sie sitzen ja in Ihrem Studio, ich sitze in meinem Studio und dann werde ich Ihnen dann die Datei schicken, meine Datei, und Sie fügen es dann mit Ihrer zusammen.
Genau, so ist es. Eben normalerweise bekommen Sie ja die Audiofiles von Ihren Kunden geschickt und dann schicken Sie die mir beide und die schneide ich dann, eben wie Sie schon gesagt haben, das eine Audio auf den linken Kanal und das andere auf den rechten Kanal. Dann tue ich das noch zeitlich so einrichten, dass sie natürlich ganz genau gleichzeitig starten und so ist das Gespräch immer in Time.
Und was denken Sie, was muss man wissen über Audios? Wenn wir jetzt mal von Podcasts reden oder von Interview-CDs, da werden ja große Fehler gemacht. Was sind so die größten Fehler, die man so hört, wenn man jetzt andere Podcasts sich anhört?
Also ich war gerade letztens im Internet auf YouTube ein Podcast anhören und ich musste nach einer Minute wieder abschalten. Weil das Audio war absolut grässlich. Es war erstens einmal viel, viel zu leise. Also wirklich, auch wenn man den Computer voll aufgedreht hat und die meisten Leute hören das ja über den Computer. Also ich brauche gute Kopfhörer dazu. Aber eben, das war wirklich so leise, dass es mit den guten Kopfhörern selbst nicht sehr gut verständlich war. Und dann habe ich mir gedacht, man könnte doch, wenn man das produziert, zumindest darauf schauen, dass der Pegel einigermaßen da ist. Sonst, wenn man nichts hört, die Leute gehen wieder weg. Und ich kann das ins Extreme steigern hier im Studio. Ich kann selbst Sachen, die gut aufgenommen sind, noch wesentlich lauter machen. Und vor allem, was eben auch sehr wichtig ist, wenn man so Audio anhört, interessante Gespräche oder Interviews oder Sachen zum Lernen, das Audio muss ja auch gleichmäßig sein. Es sollte nicht lauter leiser werden die ganze Zeit. Das ist einmal ein richtiger Faktor.
Oh ja, ist ein sehr guter Punkt, Herr Tanner, weil ich habe mir auch schon Interviews angehört aus Amerika, wo dann zum Beispiel der Talk-Moderator, der war laut, aber der VIP-Gast war sehr leise. Und dann war es dann im Auto mühsam. Man muss dann immer regeln im Auto, immer dann wieder hoch und runter, hoch und runter. Und das ist dann schon ein sehr wichtiger Faktor, wenn man jetzt selber ein Interview produziert, dass dann sowohl der Moderator als auch der Talkgast mehr oder weniger gleich laut sind.
Am liebsten habe ich Audio, das beinahe bei Null oben ankommt, wenn es aufgenommen ist. Es darf natürlich nicht übersteuern, das ist ganz wichtig, vor allem im digitalen Medium. Also ja, nie über Null gehen, sonst hat man Clippings oder Verzerrungen drin. Das ist absolut nicht schön und für einen Profi ist das ein Unding, Verzerrungen.
Ja, und man kann es auch dann nicht mehr retten. Also ist auch jetzt ein wichtiger Lernpunkt jetzt für unsere Zuhörer. Das Wort Übersteuerung, vielleicht können Sie mal da noch etwas stärker drauf eingehen, denn wenn mal ein Audio übersteuert ist, dann kann niemand mehr es retten.
Ah, da muss ich Ihnen zwar widersprechen, und zwar, ich kann das retten. Das ist auch ein bisschen aufwendiger. Also, wenn Sie mir jetzt eine CD schicken würden, die absolut übersteuert ist, von vorne bis hinten, dann würde das relativ teuer werden, das zu machen, weil das braucht dann wahrscheinlich einige Tage, um das zu reparieren. Weil man kann nicht einfach über das Ganze ein Plugin-Effekt rechnen, sondern da muss man wirklich schauen, wo sind die Übersteuerungen, und dann kann ich beim Programm sagen, es soll das analysieren und die Clippings wegmachen. Ich sage jetzt gleich noch, was das ist. Und zwar, eine Übersteuerung oder ein Clipping gibt es, wenn der Verstärker überbeansprucht wird. Das heißt, ein Verstärker kann nicht mehr verstärken, sondern die Wellenform kommt quasi oben und unten an. Und dann wird die einfach abgeschnitten. Und wenn man sich seine Sinuswellenform, seine Runde vorstellt, die oben und unten abgeschnitten wird, dann wird das relativ eckig. Und das Eckige sind eben die Übersteuerungen, die man dann hört. Und das kann sogar beim Digitalen so weit gehen, dass das Audio, das übersteuert ist, absolut unbrauchbar wird, weil für den Computer ist das eigentlich nur noch Datenmismatch. Dann hat man nur noch Geklippe und Gerausche. Und das ist natürlich nicht schön. Aber zum Teil ist das nur ganz kurz. Das macht dann wirklich nur so «Krrr». Aber wenn so eine Störung im Audiofile ist, dann ist das für mich als Audioprofi natürlich unhaltbar. Also meine CDs müssen absolut frei sein von Klicken, Verzerrungen, Rauschen oder Brummen geht auch nicht. Das ist auch ein Thema, das Brummen im Hintergrund. Wenn man zum Beispiel Audios mit einem Laptop aufnehmen will, muss man immer darauf achten, dass man einen sogenannten Trenntrafo zwischen Mikrofon und Kabel hängt, damit allenfalls irgendwelche falschen Erdungen, die von der Ethernet-Leitung oder so kommen könnten, dass die überhaupt nicht entstehen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt bei Audiogeräten. Bitte stecken Sie alle Audiogeräte, die zusammenhängen, die Sie brauchen zum Aufnehmen und so, nur an eine Steckdose. Verwenden Sie niemals zwei verschiedene im Raum, weil das könnten verschiedene Hausphasen sein. Und dann wird das Brummen natürlich verstärkt oder es entstehen nicht sehr schöne Nebengeräusche. Also immer das ganze Audio an eine Steckdose und dann sternförmig verkabeln. Das heißt, Sie können dann Doppelstecker dran machen, so viel Sie wollen. Aber wirklich nur eine Leitung nehmen.
Ah, ist ein sehr guter Umsetzungspunkt. Ich möchte nochmals kurz zurückkommen auf die Übersteuerung, weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also auch wenn ich zum Beispiel einen Außendreh habe mit meinem Sennheiser-Mikrofon, habe ich dann gemerkt, ich muss sehr genau das auch vorher mal testen, denn je nachdem, welche Kamera man benutzt, kann es dann passieren, dass mit der gleichen Einstellung es übersteuert. Also einmal muss ich in Amerika einen ganzen Drehtag nochmals machen, weil das Sennheiser-Mikrofon eben für die entsprechende Kamera nicht optimal eingestellt war.
Ja, das ist sowieso auch ein Punkt, was viele Leute halt einen Fehler machen. Und zwar, ich als Audioprofi, ich tue grundsätzlich immer den Pegel wieder neu einstellen und immer Tests machen vorher. Sie haben ja auch gemerkt, vor diesem Interview, ich habe schnell alles getestet bei mir. Mhm. Ich verwende jetzt ein Mikrofon, ein sehr gutes. Ich bin gespannt, wie das wird. Das habe ich ganz neu gekauft, ein Neumann. Handmikrofon ist aber in Studioqualität quasi für auf die Bühne. Hat sehr wenig Popgeräusche, hoffe ich jedenfalls. Das hören wir nachher auf der Aufnahme. Und auch von der Klangqualität sollte das ziemlich rein und klar tönen, so wie ich es gerne habe. Und eben das ist auch sehr wichtig, dass man sehr gute Mikrofone verwendet. Denn wenn man ein nicht so gutes verwendet, das kann man sehr schlecht wieder aufholen. Weil Audio, wo nicht da ist, ist halt einfach nicht da.
Ich sage immer auch unseren Mitgliedern, dass sie unbedingt ein gutes Studiomikrofon kaufen sollten, sowohl für Podcasts als auch für Webinare oder um Videos zu vertonen. Es ist wirklich eine gute Investition, wenn man da nicht einfach nur so ein 10 oder 20 Euro Mikrofon kauft, sondern eben ein Mikrofon für 100 Euro oder eher für 200 oder 300 Euro.
Ja, genau. Also für Mikrofone könnte man natürlich Unmengen von Geld ausgeben. Also große Studios, die haben legendäre Mikrofone, Neumann und so, die dann je nachdem, je nach Alter auch, die werden auch gesucht, die ganz alten, die sehr gut tönen. Da werden manchmal 20.000 oder mehr Franken bezahlt.
Oh.
Jetzt habe ich aber Anfang 2016 in ein Kickstarter-Projekt investiert. Und zwar habe ich mir ein neues Mikrofon gekauft, oder besser gesagt, ich habe die Anzahlung dazu geleistet. Das Mikrofon wird aber erst Anfang nächsten Jahres geliefert. Und zwar handelt es sich um das Townshend Labs Sphere L22 Mikrofon. Das ist ein sehr gutes Studiomikrofon, das aber absolut neutral ist. Das Gute daran ist, das wird mit Software ausgeliefert, mit dem es dann möglich ist, andere Mikrofontypen nachzuahmen. Das heißt, man kann andere legendäre Studiomikrofone simulieren. Man kann nicht nur den typischen Klang des Mikrofons simulieren, sondern auch die Richtcharakteristiken verändern und noch viele andere Dinge. Man kann sich also quasi nach der Aufnahme für das richtige Mikrofon entscheiden. Und das ist sensationell.
Mhm.
Das Kickstarter-Projekt hatte enormen Erfolg. Die wollten, glaube ich, anfangs $150.000, aber das wurde um ein Vielfaches überschritten.
Und was natürlich auch wichtig ist, wenn man jetzt sich ein Studiomikrofon kauft für Podcasts oder für generell für Audioaufnahmen, man braucht auch einen Popschutz. Was können Sie uns dazu sagen, Herr Tanner?
Ja, genau. Also das ist eben, wenn man, ich versuche das jetzt mal extra zu machen. Ich gehe mal nahe ans Mikrofon und mache P, P, P. Das sind diese Poplaute. Das sind quasi Explosionen, kleine Explosionen. Kann auch passieren bei Ts, wenn man T zu stark sagt, oder Ps. Das sind fast Vollausschläge immer, wenn ich die Wellenform anschaue. Das ist eine ganz kurze Übersteuerung, aber die dann sehr unangenehm ist. Und die möchte man natürlich vermeiden. Dann gibt es so Ringe, die sind mit Nylonstoff bespannt. Kann man sich eigentlich auch ganz einfach selber machen, wenn man irgendetwas Ringförmiges hat. Früher hat es diese Stopfringe zum Löcherstopfen gegeben, hat die Großmutter vielleicht. Darüber konnte man einen feinen Nylonstrumpf spannen. Es muss einfach gut gespannt sein, damit auch der Popschutz selber nicht anfängt zu vibrieren oder Nebengeräusche verursacht.
Und wenn man jetzt Drehs macht draußen oder auch im Videostudio, da macht es ja oft Sinn, wenn man ein Krawattenmikrofon verwendet, also ein sogenanntes Lavalier-Mikrofon. Und da gibt es ja auch große Preisunterschiede. Man kann schon ein Lavalier-Mikrofon für 20 Euro kaufen, aber man kann auch eines für 700 Euro kaufen oder mehr. Und was ist so Ihre Meinung dazu?
Ja, da habe ich gerade letztens auch nicht schöne Ergebnisse erzielt. Und zwar, ich musste ein Lavalier-Mikrofon eines Kunden an einem Event verwenden. Und das war eben so ein Billigteil. Aber da hat man schon gemerkt, selbst wenn man dort das Kabel anfasst,
ja,
tut das schon Nebengeräusche verursachen. Und der Herr, der dort gesprochen hat, er hat immer mit den Händen so vor der Krawatte rumgefummelt und ist dann immer mit den Fingern oder Fingernägeln sogar an das Kabel gekommen. Und das hat man extrem gehört. Und das ist halt, wenn das Kabel nicht gut oder zu dünn ist, dann tut das extrem Geräusche verursachen. Man sagt dann, das Kabel ist mikrofonisch. Das Kabel ist quasi selber wie ein Mikrofon, es reagiert so.
Ja, habe ich auch schon erlebt, ja.
Da sollte man entweder das Mikrofon wechseln, wenn vielleicht auch das Kabel zu alt ist. Das kann auch sein, dass am Anfang die Isolierschicht genug dick war. Aber mit der Zeit verliert das an Masse, weil ja der Weichmacher verdunstet und so. Und plötzlich kommen sich die Litzen im Kabel zu nahe. Und dann wird das eben sehr mikrofonisch. Und gut, da müsste man halt sich nicht einen neuen Sender kaufen, sondern ein neues Mikrofon zum Sender. Die kann man ja meistens getrennt einzeln kaufen.
Mhm.
Es ist wirklich so, dass die teuren Mikrofone viel bessere Qualität haben. dort ist das eigentlich nicht so problematisch. Also man sollte natürlich nicht am Kabel ziehen und dran rummachen und so. Möglichst das Kabel so verlegen, vielleicht hinter der Krawatte sogar. Hm. Einfach, dass es von sich aus nicht schon Nebengeräusche verursacht. Es gibt auch so Lavalier-Mikrofone, die haben schon einen Popschutz eingebaut. Für Außenaufnahme gibt es sogar diese Haare, die man drüber stülpen kann. Das sagt man tote Katze, also Death Cat heißt das auf Englisch. Das haben Sie sicher bestimmt auch schon gesehen bei großen Filmaufnahmen, wo die Tonmänner immer mit ihren Stativen das Mikrofon über den Leuten halten. Hm. Meistens haben die dann auch eine tote Katze ringsum.
Ja.
Wobei, das ist natürlich nicht wirklich eine tote Katze, sondern sieht einfach so aus.
Ja, ja. Ich merke einfach schon, wenn man jetzt ein billiges Mikrofon verwendet, ist der Unterschied schon sehr groß. Ich habe mal als Demo in einer Folge der Sendung Rouge Exklusiv zwei verschiedene Mikrofone verwendet. So ein billiges, das nennt sich Smart Lav. Und dann noch das teure Sennheiser, und man hat schon einen großen Unterschied festgestellt.
Ja, genau, auf jeden Fall. Wir haben ja auch schon unter uns so einen Mikrofontest gemacht, den Sie einerseits, glaube ich, an mich geschickt haben und andererseits noch, glaube ich, an das Videoteam, kann das sein?
Ja, und diverse Leute, die bei uns mit Ton zu tun haben und auch an unsere MEM-Mitglieder, glaube ich.
Ah, okay. Aber ich glaube, da hat sich dann rauskristallisiert, ich glaube, das war das rote NT1-Mikrofon, das sehr gut abgeschnitten hat am Schluss.
Ja, genau, ja, so das typische Studio-Mikrofon, ja.
Ja, genau.
Obwohl es auch relativ nahe dran war, das Ergebnis, weil wir haben ja alles gute Mikrofone getestet. Es waren ja alles Mikrofone im dreistelligen Bereich. Aber wenn man natürlich dann ein Mikrofon für 10 oder für 30 Euro für den Test nimmt, dann ist der Unterschied schon sehr viel größer.
Ja, natürlich. Man muss auch sehen, ein Mikrofon sollte ja über längere Zeit halten. Da gibt es solche 50 Jahre, 60 Jahre, die werden von den besten Tonmeistern jetzt immer noch gerne verwendet, Röhrenmikrofone sogar. Und die Qualität ist halt, dass diese Mikrofone, die behalten ihre Qualität auch bei, während dem günstige Mikrofone, die verlieren an Qualität, je älter das sie werden. Das beste Beispiel sind so Mikrofone mit sogenannten Neodym-Magneten. Ein Neodym-Magnet, der wird an Magnetismus verlieren mit der Zeit. Also je länger sie haben, desto weniger magnetisch wird der sein. Währenddem gute Magnete ihre Kraft immer beibehalten und diese nicht einfach so verlieren.
Und ein weiterer wichtiger Punkt ist ja auch die Distanz vom Mund zum Mikrofon. Da machen ja auch viele den Fehler, dass das Mikrofon viel zu weit weg ist und dann nimmt natürlich dann auch die Qualität ab.
Ja, genau. Man sollte, also ich rede jetzt von Handmikrofonen, immer optimal das Mikrofon halten. Am besten wäre es, wenn man so 2-3 Zentimeter unterhalb des Munds positioniert und nicht direkt reinredet, sondern oben drüber redet, also über den Korb drüber und das Mikrofon im rechten Winkel unterhalb des Mundes positioniert. Eben, das ist ja auch die natürliche Haltung der Hand, wenn man es unten hält. Aber da gibt es leider auch sehr viele Sprecher, die fangen plötzlich an, mit dem Mikrofon herumzufuchteln oder weiß ich was. Mhm. Was mir mal passiert ist, während einem Event war ein Sprecher mit einem Handmikrofon, der angefangen hat, das Handmikrofon als Zeigemittel für seine PowerPoint zu missbrauchen.
Oh.
Das heißt, er hat dann immer gesagt auf seiner Folie, ja, schauen Sie sich das und das an. Und währenddem hat er mit dem Mikrofon so rumgezeigt, was man sich anschauen sollte. Das war ein sehr großer Saal mit 300 Leuten Fassungsvermögen. Und immer wenn der Sachen gezeigt hat, hat niemand mehr verstanden, was er sagt. Zwei, dreimal hat ihn dann ein Kollege darauf hingewiesen, dass er das Mikrofon eben unten am Mund halten sollte. Aber irgendwie hat er das mit der Zeit wieder vergessen und hat dann wieder angefangen rumzufuchteln mit dem Mikrofon. Also man braucht natürlich auch ein bisschen Disziplin, wenn man das macht. Und am liebsten wäre es mir vor Events immer so, sagen wir mal, 5 Minuten schnell einen Mikrofonkurs zu machen für alle Beteiligten.
Ja, ja.
Weil es ist nicht nur wichtig, dass der Sprecher das Mikrofon gut halten tut, sondern auch, wie man das Mikrofon als Hostesse zum Beispiel den Kunden überreicht. Also wenn Q&A, also Fragerunde ist im Saal, da müssen ja auch die Mikrofone verteilt werden, also den Leuten gegeben, die Fragen haben. Und bei den Funkmikrofonen ist es am besten natürlich, wenn die Hostessen das hinten bei der Antenne halten, sodass der Kunde das dann nehmen muss dort, wo eigentlich der Handgriff ist. Wenn die Hostesse ihm das umgekehrt hinhält am Handgriff, dann muss der Kunde ja das unten bei der Antenne festhalten, aber dann ist das Signal nicht mehr so gut. Also die Hostessen sollen immer das Mikrofon dem Kunden überreichen, damit er das automatisch richtig in der Hand hält.
Ja, und dann auch nicht zu nahe an den Mund. Also wenn das dann 1 Zentimeter vom Mund entfernt ist, dann fängt es wieder an zu ploppen.
Ja, genau. Wobei meistens die Mikrofone, die rausgegeben werden an Events, die haben ja so diesen Schaumstoff ringsum, der das auch ein bisschen verhindert. Aber letztens hatten wir ein Event mit Kindern und das Lustige war, oben in der Regie haben wir alle Mikrofone, und das waren 8 Stück, auf Vorhören. Das heißt, wir hören immer, wenn etwas ins Mikrofon gesagt wird und können dann reagieren, dort den Pegel ein bisschen lauter machen. Nur das Dumme jetzt, weil das ein Kinderevent war, dann waren die Kinder sehr verleitet, an diesem Schaumstoff rumzudrücken und rumzukratzen. Das hat natürlich extreme Nebengeräusche in der Regie verursacht, oder? Mhm. Wir wussten uns auch fast nicht mehr zu helfen. Wir mussten natürlich den Vorhörpegel sehr leise machen, sonst hätten wir ja das andere nicht mehr gehört, was die Leute vorne erzählt hätten.
Mhm.
Und einer der jungen Leute hat dann einfach selber ins Mikrofon etwas hineingesagt und gesagt so, ah, man hört mich ja gar nicht, oder? Man sollte denen natürlich sagen, dass wir den Pegel dann raufziehen, wenn sie die Mikrofone verteilen erst. Und dass sie halt die Mikrofone relativ ruhig halten müssen.
Mhm.
An einem anderen Event hatten wir auch mal Tischmikrofone, sogenannte Schwanenhälse.
Mhm.
Die kann man so all 2 Meter aufstellen und die Leute reden dann dort rein. Aber dort hatte ich auch mal das Problem, dass ich plötzlich extreme Nebengeräusche gehabt habe. Und zwar so ein Kratzen, und es hat ganz komische Geräusche verursacht. Und plötzlich habe ich bemerkt, dass das jemand am Tisch war. Der hat sich so das Mikrofon heruntergezogen. Zwischen Daumen und Zeigefinger hat er dort auch so rumgedrückt.
Ah.
Die Leute lieben das anscheinend, auf diesem Schaumstoff rumzudrücken. Ah. Sie müssen sich mal achten. Dann habe ich natürlich auch gewunken und dem Verantwortlichen, der den Event vorne geführt hat, habe ich dann mitgeteilt, ja, man sollte bitte diese Mikrofone nicht anfassen, wenn es ginge irgendwie.
Also eben die große Lernerkenntnis hier draus ist, dass man auch die Leute, die die Mikrofone dann benutzen werden, ein wenig instruieren sollte, damit der Abstand stimmt, damit das Mikrofon richtig gehandhabt wird, und vielleicht auch einen Tontest machen vor einer Veranstaltung, wie das wir jeweils machen bei unseren Veranstaltungen.
Tontest ist eigentlich ein Muss. Da nimmt man sich lieber ein bisschen mehr Zeit als zu wenig. Und bei der Musikband, also Rockband oder so, die machen ja manchmal eine Show, die vielleicht 2 Stunden geht. Aber richtig professionelle Bands, die machen einen Soundcheck, bevor sie spielen, der geht vielleicht 4 Stunden lang.
Ah, sehr gut, ja.
Da wird jedes einzelne Instrument genau abgestimmt, die Frequenzen eingestellt, der Pegel eingestellt. Heutzutage ist es relativ einfach, weil die Bands zum Teil nicht mehr selbst spielen müssen. Die haben ihre Roadies dabei, die dann das machen für sie.
Hm.
Aber andere große Bands, die wollen das selber machen noch, weil sie wollen ganz sicher sein, dass es auch stimmt halt, so wie sie das gerne haben.
Ja, ja.
Und auf einer großen Bühne, da muss ja nicht nur der Pegel nach vorne stimmen für die Leute, sondern auch der Pegel auf der Bühne, das ist eben separat. Weil auf der Bühne höre ich nicht das, was vorne rausgeht, das ist etwas ganz anderes.
Naja, und es ist auch wichtig, dass das stimmt, ja, weil Sie haben vorhin das Beispiel gebracht von dem Referenten, der das Mikrofon benutzt hat, um auf die PowerPoint hinzuweisen. Und hätte er vielleicht das Feedback etwas anders eingestellt, dann hätte er auch gemerkt, dass man ihn nicht mehr so gut hört.
Ja, natürlich. Bei diesen Events ist es halt meistens so, kennen Sie vielleicht auch, dass die Sprecher, die haben überhaupt kein Monitoring.
Ah.
Das heißt, sie hören einfach das, was im Saal ist.
Ja.
Darüber haben Sie ja letztens auch in einem Beitrag etwas gebracht.
Ja, genau, beim Alex Rusch Inner Circle haben wir auch schon mal über diese Herausforderung gesprochen, dass man sich selber dann nicht so gut gehört hat und dass man dann sich auf der Bühne nicht gleich gut wohlfühlt. Ja.
Genau, oder was auch passieren kann, je nach Saal, ist, wenn Sie sprechen und der Ton fliegt von den Hauptlautsprechern in die Leute rein, kommt aber zu Ihnen zurück. Und das zwar vielleicht 1-2 Sekunden später.
Oh, ja.
Das heißt, Sie sagen etwas, Sie reden und Sie hören sich immer nachher nochmal fast lauter zurück.
Hm.
Aber noch ekliger ist es, wenn Sie jetzt mit einer Band spielen. Das heißt, wenn jetzt der Schlagzeuger den Takt vorgibt, Sie hören plötzlich den Takt zeitlich verschoben, je nachdem.
Hm.
Da müssen Sie rausfinden, wo fängt das 1 an.
Hm.
Und das ist zum Teil gar nicht einfach. Also eine Band könnte nicht ohne Monitor spielen.
Ah.
Heutzutage gibt es ja auch die sogenannten In-Ear-Monitor-Systeme. Da haben Sie dann einen Funk, so wie bei Funkmikrofonen, wo Sie aber das Audio nicht senden, sondern empfangen, dann können Sie einen Mix von einem Mischpult auf Ihr In-Ear-Monitor schicken. Heute gibt es ganz moderne Systeme, die auch per iPhone zum Beispiel steuerbar sind. Das heißt, jeder Musiker kann seinen eigenen Mix, so wie er das liebt, selber auf sein In-Ear-Monitor-System schicken.
Das ist auch eine gute Variante, das so zu tun.
Auf jeden Fall, ja. Wobei bei einem Sprecher ist es ja einfacher, das ist ja nur eine Person.
Ja.
Oder vielleicht noch das Q&A-Mikrofon, das auch aufs In-Ear sollte, weil es wäre ja nicht gut, wenn alle Leute eine Frage verstehen, nur der Sprecher nicht, oder?
Oh ja, ja genau, ein guter Punkt, ja. Kommen wir nochmals auf Sie zurück, Herr Tanner. Sie sind ja auch jetzt schon ein paar Jahre in der Rouge-Welt unterwegs, weil Sie all unsere Audios schneiden, weil Sie auch das Audio der Videos nachbearbeiten. Und so kommen Sie mit viel Erfolgswissen in Kontakt. Und Sie haben ja auch schon einiges für sich selber umgesetzt, wie zum Beispiel, dass Sie sich Ihr Traumhaus in Thailand gebaut haben. Können Sie mal ein paar Worte darüber sagen?
Ja, Herr Rusch, das habe ich ja auch schon erzählt im Inner Circle und mehr ist möglich. Und zwar habe ich das mit einer Visualisierung gemacht. Meine Frau und ich haben einfach so aus Spaß schöne Häuser angeschaut, die es so in Thailand gibt oder Ferienhäuser. Und irgendwann haben wir beide ein Häuschen gesehen, da haben wir gesagt, wow, das wäre doch toll, wenn wir das haben könnten. Aber wir haben uns nichts dabei gedacht, aber wir haben das Bild von dem Haus downgeloadet und ich hatte das etwa 2 Jahre lang als Background. Und das ist bereits schon 8 Jahre her, konnte ich relativ günstig ein schönes Stück Land in Thailand kaufen. Und irgendwann kam die Idee, okay, man könnte doch jetzt dieses Haus dort bauen. Ich hatte Glück, weil zu diesem Foto, das ich downgeloadet hatte, war auch der Bauplan des Hauses auf einer zweiten Seite mit dabei. Das heißt, ich konnte Folgendes machen, ich konnte den Bauplan ausdrucken, ich konnte den Leuten sagen, wie sie das bauen sollen, das heißt, nicht einfach Wände hinstellen und dann hält das von alleine, sondern da wurden wirklich 16 Pfeiler 5 Meter in den Boden getrieben zur Stabilisierung der Wände. Es wurden gute Materialien verwendet, sogenannte Q-Con-Ziegel, die sehr gut isolieren und die sehr leicht sind. Das heißt, das Verarbeiten ist auch sehr einfach. Und so bin ich eigentlich innerhalb von 3 Jahren, von Anfang Beginn der Grundsteinlegung, bis es jetzt fertig ist, zu einem Häuschen gekommen, das eigentlich Schweizer Qualität hat. Und ich bin total happy. Ich werde nächstes Jahr auch wieder im Mai dorthin fahren und noch ein paar Sachen machen, wie Vorhänge aufhängen und so die letzten. Eine weitere Klimaanlage kommt noch dazu und Leben könnte ich mir dort eigentlich schon vorstellen, weil es ist perfekt und das einzige Problem, das wir hatten, war der Wasserdruck. Und in der Zwischenzeit haben sie vom Dorf 2 neue Wasserreservoir gebaut, die jetzt fertig geworden sind. Und das Gute daran ist, jetzt stimmt plötzlich alles.
Sehr gut. Herr Tanner, schön, dass Sie heute VIP-Gast waren in dieser Show. Ich habe jetzt noch zum Schluss meine berühmte letzte Frage. Wo findet man Sie im Internet?
Ja, danke, Herr Rusch. Die Firma Klanglabor Tanner kann man finden unter www.klanglab.ch, wie auch auf Facebook als Klanglabor Tanner und als natürliche Person Simon Tanner auf LinkedIn und Xing. Wenn Sie alle da vorbeischauen, würde mich das sehr freuen. Ich stehe Ihnen gerne als Audioexperte zur Verfügung.
Und eben das Thema Audio ist natürlich ein spannendes Thema. Das kann man jetzt nicht einfach nur so mal in einer halben Stunde komplett abhandeln. Wir haben zum Beispiel ein komplettes Modul in das große Alex Rusch Webmarketing Erfolgspaket unter Web. marketing-strategien.com und auch im neuen Rouge Marketing Diplom Online-Lehrgang gibt es dann auch ein Modul zum Thema Audio, denn eben es ist so ein wichtiges Thema, auch wenn Sie sich jetzt mal ein wenig mit dem intensiver beschäftigen, werden Sie merken, wie dann Ihre Online-Videos besser werden, wie Ihre Online-Audios besser werden, Ihre Podcasts, Ihre Interviews und so weiter. Und so können Sie den Erfolg im Marketing massiv steigern. Ich habe jetzt noch eine kleine Frage an Sie.
Haben Sie diese Show schon abonniert? Wenn nicht, tun Sie es gleich auf iTunes oder unter www.marketing-show.com. Das Abo ist kostenlos und wird sich positiv auf Ihre Marketingresultate auswirken.
Es ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man so eine Show abonniert, denn so kommt sie immer ganz automatisch auf Ihr Smartphone. Und jetzt noch der übliche Einspieler betreffend unserem beliebtesten Gratis-Ratgeber.
Der mit großem Abstand beliebteste Gratis-Ratgeber der Rouge-Firmengruppe trägt den Titel 14 Marketingfehler, die Sie im Laufe der Jahre ein Vermögen kosten würden. Sie erhalten ihn kostenlos und unverbindlich sowohl als PDF-Dokument als auch als Audio unter www.marketingfehler.com.
Wenn man sich mit dem Thema Marketing beschäftigt, ist es immer auch eine gute Idee, wenn man den folgenden Online-Lehrgang, der äußerst günstig ist, abonniert.
Kennen Sie schon unseren Online-Lehrgang Rouge Marketing in der Praxis? Er wird mit 4 Kameras in TV-Qualität produziert. Jeden Monat werden circa eine Stunde lang Praxisbeispiele aus der Rouge-Firmengruppe und der Anwender von Rouge Marketing gezeigt. Infos unter www.alexrouge.com/marketing-praxis.
Ich hoffe, Ihnen hat diese Show wieder gefallen, meine Damen und Herren. Wenn ja, habe ich eine kleine Bitte an Sie.
Bitte empfehlen Sie diese Marketing-Show weiter an 2 Freunde oder Geschäftspartner. Unter www.marketing-show.com finden Sie ein benutzerfreundliches Empfehlungsformular.
Und somit sind wir bereits am Schluss von dieser Folge. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Marketing. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.